Decode the Bus.
Wir haben den Auftrag, die Organisation fit zu machen auf einem Thema. Wir dürfen so erlauben, mit etwas zu cheatern. Und dort hast du natürlich gesehen, dass in einem höheren Millionenbetrag Gelder sind abgeflossen zu anderen Börsen, wo Kryptos gekauft wurden.
Decode the Bus.
Willkommen bei Decode the Bus. Das ist die erste Ausgabe der vierten Staffel. Heute reden wir über Digital Assets, Blockchain und Krypto oder anders gesagt über nichts Geringeres als die Zukunft der Finanzindustrie. Mit mir im Studio ist Thierry Hess. Er ist im Co-Lead Venture und Digital Assets bei Venture by PostFinance, einem Innovationsarm der PostFinance. Ich will herausfinden, was bedeutet Innovation im Finanzsektor? Wieso bietet PostFinance bald Crypto-Trading? Und wie sieht die Zukunft des Banking aus? Thierry, ich freue mich sehr auf das Gespräch. Schön, dass du da bist.
Hallo Fabio, freut mich, hier zu sein.
Thierry, wann hast du selber das letzte Mal Krypto gekauft?
Das letzte Mal Krypto gekauft war gerade etwa vor 2 Tagen. Also ich habe ist auch eine relativ spontane Geschichte, wenn ich etwas sehe, etwas lese, wo ich sehe, mache ich meine entsprechende Due Diligence, gehe das analysieren und wenn es mich fuchst, dann kaufe ich dir etwas. Also das letzte Mal war etwa vor 2 Tagen.
Okay, was war es denn?
Grundsätzlich war das nicht ein neues Projekt, sondern es ist etwas, das ich extrem daran glaube, schon ein bisschen länger, vielleicht können wir mit dem Verlauf des Podcasts noch ein bisschen darauf sprechen, ist DeFi, aber auf Bitcoin. Und mir gefällt dort jetzt Vorhaben Stax, STX. Und wie es alle wahrscheinlich mitbekommen, oder die einmal zumindest im Krypto-Kreis unterwegs sind, der Preis beobachtet, hat es einen kurzen Tipp gegeben jetzt im Moment. Und die hat das für mich eine spannende Möglichkeit gesehen, dort hier etwas zuzukaufen. Non-financial advice, also do your own research. Aber genau, das war eine Möglichkeit, die mich gefuchst hat und ich gepackt habe.
Hast du es gerade ausgenutzt, den Tipp? Ja, da haben wir eben einen Krypto-Kenner und Mensch mit viel Know-how in diesem Bereich. Darum wollen wir natürlich mal wissen, was heisst Web3 und Digital Assets bei PostFinance? Was bedeutet das genau?
Also man muss es vielleicht ein bisschen von angeln. Also Digital Assets ist grundsätzlich eigentlich die ganzen digitalisierten Eigentümer. Also da gehört auch NFTs und so weiter dazu. Und Web3 ist so ein Passwort, wo man sehr viel hört. Da kann man sehr viel drin interpretieren. Es gibt auch Leute, die von Web5 reden. Und wir haben einfach die Unterscheidung gemacht. Wir haben bei uns bei PostFinance in der Business Unit Retail Banking haben wir jetzt den Value Stream, der heisst Digital Asset. Dort wird wirklich das Krypto-Angebot, also Krypto kaufen, verkaufen und halten, wird gebaut, wird entwickelt. Und wir haben die Gegenseite, also wir VMTR, das ist der Innovationsarm von der PostFinance, und wir beschäftigen uns eigentlich mit Blockchain-basierten Vorhaben im Innovationsfeld, Web3+, heisst das. Und wir verstehen hier drunter eigentlich die dritte Generation vom Internet, also das Online-Ökosystem, das Peer-to-Peer-Wertübertragung, digitale Ownership, verteilte Governance-Strukturen erlaubt. Das hat jetzt sehr kompliziert, aber grundsätzlich geht es eigentlich darum, dass der Distributed Ledger, also die unterliegende Blockchain, eigentlich Eigentum digital abbildet und die Möglichkeit gibt, das sicher zu transferieren. Und mit dem Smart Contract können wir sogar Programmierungen, Automatisierungen herbeiführen. Und darum Digital Assets und Web3, es ist so beides abdeckt. Grundsätzlich beschäftigen wir uns im VMTR wirklich sehr stark mit, weil eben im Bereich Web3 mit diesen Themen, die du hier hast. Wir beschäftigen uns sehr stark mit Verwahrung von digitalen Vermögenswerten. Custody in dem Sinn abgekürzt. Und was auch spannend ist, also das Reich ist unergründlich. Du hast im Intro gesagt, oder auch das Ganze, die Zukunft des Finanzwesens. Und da geht auch DeFi drunter, also die Centralized Finance. Und was wir eigentlich probieren zu spüren, ist, wir setzen so ein bisschen die Fühler aus und probieren zu spüren und zu antizipieren, hey, was hat in Zukunft Relevanz für PostFinance? Wie positionieren wir uns und wie schaffen wir ein kundenzentriertes Offering in diesem Bereich, wenn es sich wirklich anbietet? Vielleicht können wir noch darauf sprechen, oder ist wirklich der Auftrag, eigentlich der Kernauftrag von unserer Innovationsabteilung, also das Krypto-Trading an und für sich, also zu kaufen, verkaufen und zu halten, das ist im VMTR entstanden. Und ab einem gewissen Stadium, ab einer gewissen Größe, wird es eigentlich übergeben ins Business. Also der wird strategisch relevant, dann kommt es ins Business und wird mit entsprechenden Ressourcen auch aufgebaut.
Also sie sind eigentlich wie so ein Innovation Lab. Ihr sucht Trends, ihr entwickelt etwas, vielleicht sogar schon prototypmäßig oder so, wo ihr dann weitergebt nachher ins Business rein.
Genau, also wir haben als Fonds herstellen wir den langfristigen Horizont, den langfristigen Blick von der PostFinance sicher. Also wir schauen wirklich, wir haben so ein Horizontenmodell oder H1, das ist sehr nahe am Kernbusiness, da geht es vor allem darum, dass man implementiert. Es gibt H2, das ist, wenn du das Produkt so ein bisschen weiterentwickelst, zusätzliche Funktionalität machst. Und wir schauen wirklich im Horizont 3, schauen wir vor, also relativ weit eigentlich in die Zukunft, was könnte hier relevant sein. Und hat dort natürlich entsprechende Signale, entsprechende Trends, die wir aufnehmen. Und wir sind vor allem so aufgebaut, dass wir wie 3 Teams haben, also wir haben ein Foresight-Team, das sehr stark mit Hochschulen zusammenarbeitet, mit Kickstart zum Beispiel, auch, dass wir eben an Startups herkommen und mit ihnen können reden, Austausch haben und eben die Signale aufnehmen. Dann haben wir ein eigenes CVC-Team, also Venture Capital-Team, das ein Langzeitportfolio hat, wo sie investieren. Und wir haben das sogenannte Growth-Team, das ist eigentlich dort, wo ich selber auch, verortet bin. Und wir haben wirklich den Auftrag, Learning Cases eigentlich zu bauen. Also nicht nur Learning Cases, sondern wir gehen hier wirklich mit und bauen, wie du richtig gesagt hast, damit wir eigentlich Marktvalidierung machen. Also wir nehmen das Thema auf, überlegen, okay, wie könnte das Offering aussehen, und wir gehen hier wirklich am Markt und machen eigentlich erste Tests im Sinne von Proof of Concept, im Sinne von einem MVP. Es geht um Skalierung, Validation, Acceleration. Und bis zu einem gewissen Grad ist das dann bei uns. Also wir versuchen, unsere Hypothesen zu bestätigen. Und wenn das eine gewisse Grösse oder eine gewisse Maturität erreicht hat, um wir davon überzeugt sind und es schaffen, das Board zu überzeugen, es geht weiter und so weiter, gibt es natürlich nachher unterschiedliche Möglichkeiten, man es verfolgen kann, unterschiedliche Landeplätze. Bleibt es bei der PostFinance selber? Gibt es ein eigenes Venture mit der Innovationsbeteiligung? Also da gibt es nachher sehr unterschiedliche Wege, wie sich das weiterentwickeln kann.
Klingt extrem spannend. Wie viele Menschen arbeiten denn im VMTR?
Es ist immer so ein bisschen variieren. Es hat jetzt wirklich irgendwie etwa 13 bis 15 Vollzeit-Leute. Wir arbeiten sehr viel auch mit Trainees zusammen, die intern für PostFinance sind, bei uns eigentlich quasi einen Austausch machen. Und jetzt, also jeder Mensch hat so ein Kernthema, das ihn interessiert. Oder? Wenn wir natürlich ein Innovationsfeld haben, wo die Person anspricht, ist das für uns natürlich eine enorme Unterstützung, weil die Person uns kann mit ihrem Wissen unterstützen. Mit temporären Funktionswechsel, das heisst, du kannst intern bei der PostFinance für eine gewisse Zeitspanne in eine andere Funktion gehen, mit der Garantie, dass du wieder zurück in die angestammten Platz kannst gehen. Und so schaffen wir so, wenn wir eben Themen haben, mit sehr knappen Ressourcen zum Teil, halt, wo uns zur Verfügung steht, dass wir Vorhaben entsprechend vorwärts tippen können.
Wenn man das einordnet, den Innovationsbereich, wie sieht es bei anderen Banken aus? Sind die da eher gross oder eher klein? Also was hat jetzt, keine Ahnung, ein UBS oder ein ZKB oder so, haben die ähnlich viele Leute oder viel weniger oder viel mehr? Weißt du das?
Ganz exakt nicht. Also dass ihr jetzt die Zahlen nennen könnt. Es ist aber so, dass die anderen Banken sicher auch Innovationsteams haben. Mhm. Es gibt aber unterschiedliche Ansätze, natürlich, wie du das aufbauen kannst. Also ob das ein themenspezifisches Team ist, das sich halt interdisziplinär einem Thema widmet, versus wir, die wirklich in dem Sinn unter Fonds her auch unter einem eigenen Brand laufen und uns quasi so auch Zonen schaffen für Innovation. Oder Innovation braucht immer auch ein bisschen Raum, wenn du sehr nahe am Kerngeschäft bist. Ist es aber schwierig, wirklich Innovation zu entstehen. Vor allem, wenn du dir noch nicht die Zeit kannst, neben in eine Research hineingehen oder ein Thema halt wirklich breit zu analysieren. Und dort haben wir sicher von dem her sehr guten Setup, um eben für PostFinance die entsprechenden Zukunftsszenarien können sicherzustellen.
Ja, du bist Co-Lead Venture und Digital Assets. Was machst du genau? Was ist da dein Job? Also, was ist das Daily Business, das der Thierry macht?
Ja, das ist eine gute Frage. Aber ja, man kann es eigentlich so ein bisschen aufteilen. Also das Zentrum ist, wir haben natürlich laufende Vorhaben, die wir aus Team oder ich persönlich aktiv vorwärts treiben. Das nimmt natürlich einen gewissen Teil der Ressourcen in Anspruch. Ich darf zum Beispiel im Moment auf einem Vorhaben mitarbeiten von der Swiss Stablecoin AG, der Digital Schweizer Franken CHFD, wo PostFinance in einem Proof of Concept mit ihnen mit zusammenarbeitet. Und dann braucht es Raum, auch für das, gerade in so einem dynamischen Bereich wie jetzt Web 3, oder, wo die Themen sehr schnell kommen, sie gehen sehr schnell, braucht es Raum, dass du Zeit hast, um dort in die Themen reinzukommen, das Ganze, zu analysieren. Und wir haben nebenbei, wir leben eine Soziokratie im VNCR, von der Hierarchie her, und es ist spannend, dass du immer wieder kannst Themen selber einbringen kannst, die dich interessieren, oder wenn dich ein Thema interessiert, das jemand anderes hat eingebracht, kannst du das mit deinen Ressourcen kannst vereinbaren, kannst du dir das Team mit einbringen. Also es ist sehr, 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 sehr spannend und sehr, sehr vielfältig. Sicher sehr stark projektgetrieben oder vorhabensgetrieben und aber gleich auch einen gewissen Anteil, mehr den Auftrag, die Organisation fit zu machen auf einem Thema. In dem, dass wir halt wirklich auch Wissen in die Organisation hineingeben. Wir haben letztes Jahr die schöne Möglichkeit gehabt, sehr viel durch Fachhochschulen zu gehen mit dem Thema, mit dem Thema Krypto, wo wir dürfen Vorträge machen. Und das gehört sicher alles mit dazu. Und das runterdenkt der Alltag so ab. Einmal ist es ein bisschen mehr stressig, einmal ist es ein bisschen mehr Hektik drin, sagen wir mal, ist ein weniger Hektik drin, es gibt ein bisschen mehr Zeit für eben Research können zu machen, die ganzen Vorhaben und Projekte zu analysieren und zu verfolgen. Also es ist sehr, sehr vielfältig.
Mhm. Ja, eure Firma fit machen für die Zukunft, das ist natürlich etwas sehr Relevantes, dass man überleben kann. Jetzt, wie sieht es aus in den nächsten 10 Jahren? Wo geht das Banking an? Was sind so Trends, die ihr evaluiert habt?
Ja, ist noch lustig. Ich habe mir eine Glaskugel in den Kopf, ich wäre froh, ich könnte reinschauen und man würde es sehen. Aber also, es gibt sicher Indizien, oder, was könnte hergehen könnte. Es gibt Szenarien. 10 Jahre ist sehr weit weg. Ich glaube, mit der heutigen Technologie, jetzt nicht nur auf Web3 bezogen, kann da sehr viel passieren. Es wird sehr viel passieren. Man hat in der Vergangenheit gesehen, es sind neue Player im Markt reingestossen, die auf einem anderen Weg ein Offering haben angeboten. Und das spürt man natürlich. Ich glaube, es wird Sachen geben, die nach wie vor der Mensch wird brauchen. Oder gerade so in Themen wie Anlegen oder wenn es um Hypotheken geht. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr relevantes Feld, wo man sagt so schön auf Berndeutsch, es menschelt. Also da rede ich gerne mit einem Menschen, da treffe ich mich gerne neu mit. Nichtsdestotrotz geht es schon richtig, also man sieht Tendenzen Richtung Open Banking, Digitalisierung, die noch mehr wird fortschreiten. Man hat zum Beispiel auch ein Themenfeld bei uns, das heisst ReFi, also Regenerative Finance. Das war zuerst bei uns im Web 3 gewesen, und wir haben auch gesagt, wir müssen in einem übergeordneten Kontext davon anschauen, weil ReFi ist nicht per se nur Blockchain-basiert, also muss nicht nur Blockchain-basiert sein. Und dort geht es schon darum, dass man halt wirklich den Trend richtig eben bewusst sein, bewusst investieren und so, dass man das aufnimmt. Ein weiterer Punkt, der sehr spannend ist, ist das ganze Data-Driven. Also wir haben PostFinance oder per se als Bank hast du sehr viele Daten, wo du im Rahmen von den Möglichkeiten, die dir der Datenschutz natürlich bietet, also immer regulatorisch compliant, aber es gibt sehr viele Indizien, was deine Kunden wollen, was du dem Kunden eigentlich solltest anbieten, wo du könntest eine Optimierungsschraube drehen. Und das ist sicher sehr, sehr spannend, dort hier noch ein bisschen tiefer reinzugehen und das sicher mitzunehmen, um zukünftige Entscheidungen können zu treffen.
Okay. Also es sind diverse Themen, die du am Horizont umschwebt, wie hast du gesagt, Horizont 3, wer das jetzt am Horizont 3 erkennbar sind. Gehen wir doch aber in das Thema, wo viele Menschen draußen interessiert, wo auch ein Buzz ist im Moment, und zwar das Thema Krypto. Weil es ist tatsächlich so, dass wir jetzt darüber reden können, die Banken in der Schweiz bieten Crypto-Trading an. Man wird können über Banken Crypto kaufen. Man hat es auch schon gehört in der Vergangenheit. Kantonalbanken sind schon rausgekommen und haben gesagt, wir bieten jetzt Crypto an. Ich glaube, die Zuger Kantonalbank hat es vor einiger Zeit schon gesagt. Und jetzt steht eben am Horizont, dass auch PostFinance das wird anbieten. Und da bist du natürlich mit drin gewesen, in dem Projekt drin, um das alles auszuarbeiten. Darum, was wird kommen von der PostFinance in diesem Bereich?
Also ich muss dir recht, wie du sagst, es ist schon sehr viel passiert. Und was wird kommen, ist, also Bastfinanz wird eigentlich das Angebot machen, dass du kannst Kryptos kaufen, Kryptos verkaufen und sie quasi halten. Und wir haben hier wirklich versucht, das Angebot auszuarbeiten, das wirklich adressiert ist an Kunden, also an Kundenbedürfnis. Also dass du einen vertrauenswürdigen Anbieter hast, der reguliert ist oder einen einfachen Zugang bietet zu Kryptos. Vielleicht, das ist nicht, wie soll ich sagen, das ist nicht eine Neuschussentscheidung gewesen, weil Krypto ist ja, man kennt die Zyklen, oder? Ist sehr volatil. Bei Postfinanz beschäftigen wir uns eigentlich mit dem ganzen Thema seit 2013. Also 2013 hat man zuerst mal über Bitcoin geredet, bei Postfinanz. Und einfach nur zum Aufzeigen, oder, was eigentlich alles hat müssen passieren, für das man hierher kommt, wo wir jetzt in naher Zukunft werden sein. Ist noch spannend, wir haben letzten November den ersten Trade auf dem Live-System können machen. Also wir haben natürlich das System, das am Testen ist. Und das ist natürlich schon, wenn du dann zurückschaust auf die ganze Historie, eben 2013, sag jetzt mal der Start, und dann hat das Thema halt eine gewisse Zeit gebraucht. Es braucht auch immer ganz verschiedene Faktoren, bis so etwas sich wirklich durchsetzen kann. Und es braucht, ich vergleiche es oft so mit einer Wanderung, du brauchst die politische Grosswetterlage, die ist 2021 geschaffen worden, ein DLT-Gesetz, wo die FINMA rausgegeben hat, also halt wirklich, wo man die Leitplanken hat gesetzt, um dass man weiss, wie man regulatorisch compliant das Ganze aufbauen kann. Es braucht die entsprechende Marktstimmung. Ich glaube, der Markt ist reifer geworden. Er ist immer noch jung und es gibt immer noch Skandal. Der letzte ist nicht sehr weit zurück mit FTX. Mit der Börse, wo sehr viel schief gelaufen ist. Und nachher braucht es natürlich ein Timing. Und okay, was jetzt für uns spielt, ist natürlich auch das ganze Timing. Es wird sicher im ersten Drittel des Jahres wird unser Produkt live gehen. Wir sprechen von einem Halving, ETFs, die jetzt gerade angekündigt wurden. Also, ich sage jetzt mal, das Gesamtpaket ist stimmig. Beim Wandern würde man sagen, okay, ja, komm, wir können die Hochtour machen, das Wetter stimmt, die Ausrüstung passt. Wir sind gestärkt, gut trainiert, jetzt können wir loslaufen.
Ja, also ich glaube, wenn ich selber könnte entscheiden, wenn ich rauskomme mit so einem Produkt, würde ich natürlich kurz vor dem Halving rauskommen, gerade perfekt im Four-Year-Cycle, gerade kurz bevor es richtig fährt, verpumpen. Und genau das macht ihr. Also entweder ihr habt es perfekt timed oder ihr habt einfach Glück. Aber ich nehme jetzt mal an, das habt ihr schon so geplant, oder? Dass das genau so im Four-Year-Cycle perfekt reinpasst.
Nicht planen würde ich nicht sagen. Also okay. Es geht wirklich perfekt auf. Es ist ein riesen Projekt natürlich auch gewesen. Ja. Also man darf es nicht unterschätzen. Wenn man schaut, woher wir gekommen sind, oder? Also wir haben das Thema ist eigentlich im Vorhinein her, sag jetzt mal, auf eine gewisse Maturitätsstufe genommen worden. Dann hat man müssen entsprechend Geschäftsleitung abholen, wir müssen den VR abholen. Und das war natürlich schon eine harte Arbeit. Also dort haben Kollegen, sehr viele Kollegen und Kolleginnen sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt, dass man das entsprechend abholen konnte. Und das ist nicht einfach eine Journey, wo man einfach durchläuft. Also grundsätzlich war es eigentlich eine Art eine Bottom-up-Initiative, wo man zuerst intern in einer kleinen Gruppe quasi Wissen hat aggregiert und dann ist es weitergegangen. Oder? Man hat, und das ist vielleicht etwas von VMTR, das man nicht darf vergessen darf. Wir dürfen so erlauben, mit etwas zu cheatern. Es muss nicht immer alles funktionieren und hier ist es aber so, okay, wir konnten die ersten Schritte machen, wir haben fokussiert gearbeitet und ist wie weitergegangen und es ist dann so zum Punkt gekommen, das habe ich vorhin mal gesagt, oder? Daten und Data Beats Opinion und wir haben dann mal eine Kundenumfrage gemacht bei bestehenden Kunden, also nicht Kryptokunden, einfach Postfinanzkunden, wo wir aber gesehen haben, sie sind affin für Kryptos, haben wir eine Umfrage gemacht, zum abholen, was sie sich vom Angebot würden wünschen. Und wir haben ja die Outflows angeschaut von Kundengeldern. Und dort hast du natürlich gesehen, dass in einem höheren Millionenbetrag Gelder sind abgeflossen zu anderen Börsen, wo Kryptos gekauft wurden. Mm. Und das einfach zeigt, dass es ein gewisses Interesse da ist von Kunden, die das gerne würden wollen haben. Und das sind eigentlich alles Tools, die wir verwenden können, um eben können auf das Management zugehen, auf das Top-Management zugehen und sich abholen können. Und was noch spannend war, ist, wir mussten sehr viel Education machen. Das ist ein Thema, das auch heute, wenn du mit Leuten auf der Straße darüber redest, das Verständnis ist, es kommt immer wie mehr, aber es ist auch noch sehr viel falsches Verständnis da. Mhm. Und darum ist es auch sehr wichtig, dass du natürlich entsprechend eben den Know-how-Transfer machst, dass das funktioniert.
Ja. Ja. Sehr interessant, vor allem, dass du gesagt hast, dass man viel Überzeugungsarbeit braucht, weil der Jamie Dimon, der CEO von JP Morgan, notabene die grösste Bank der Welt, hat am WEF jetzt gerade in Davos gesagt, Bitcoin sei nur gut für Geldwäscherei und Betrug. Es sei hyped up und wertlos. Die Blockchain hingegen fände er als Technologie spannend und gut. Aber da ist mir schon dann auch einmal mehr wieder bewusst worden, dass wahrscheinlich, ich sage jetzt mal, vor allem auch ältere Semester, teilweise, die auch in der Geschäftsleitung sitzen, noch nicht ganz so kryptoaffin sind. Darum denke ich, es braucht doch recht viel Überzeugungsarbeit. Ist das einfach gewesen oder schwierig? Also eigentlich hast du es ja vorher schon selber beantwortet. 2013 haben wir das erste Mal darüber geredet. 11 Jahre später sind wir rausgekommen mit dem Angebot oder kommen wir raus mit dem Angebot. Von dem her, ganz einfach scheint das nicht zu sein.
Ja, vielleicht 2013 ist noch nicht per se das Angebot im Raum gestanden, aber halt vor allem Bitcoin, das Thema. Was ist das für ein Thema? Und was aber noch spannend ist, und das haben wir die Erfahrung machen, ist, dass wir, auch wenn wir noch so viel und noch so gut argumentiert haben, es gibt halt so wie einen Zeitpunkt, wo du musst externe Beeinflusser mit ins Boot holen. Und da gibt es zum Glück in der Schweiz gibt's Leute, die sehr prominent sind, die gute Stimmen, ein gutes Verständnis haben. Und wir haben dann angefangen, Workshops mit ihnen zu machen oder? Und sie mitzunehmen. Und zum Glück haben sie nichts anderes erzählt als wir. Aber es ist natürlich eben von einer anderen Seite, von einer anderen Stufe, bekommst du die Information aufbereitet. Es gibt eine Bestätigung und das ist sicher wichtig. Und ja, Jamie Dimon, also ich habe das auch mitgenommen. Es ist immer auch spannend und gut, ich hüte mich auch ein bisschen davor. Oder? Es gibt ja die verschiedenen Gruppen. Es gibt die Bitcoin-Maxis, die sagen, ja, nur Bitcoin. Bitcoin ist nicht Krypto. Es gibt Krypto, wo einfach kryptobasierte Vermögenswerte. Es gibt sehr viele Begrifflichkeiten. Und ich glaube, was für die Zukunft noch spannend wäre, ist, dass man eine Art ein Glossar, ist vielleicht ein bisschen gross gesagt, aber ich glaube, es wird schon helfen, wenn man die ganzen Definitionen, Begrifflichkeiten wird vereinheitlichen, dass wir immer alle vom Gleichen reden. Und ich glaube, das schafft zum Teil auch sehr viel Verunsicherung. Jetzt nicht im Jamie Dimon, ich glaube, er ist recht klar gewesen, was er davon hält. Aber ja, ich bin gespannt, was die Zukunft wird zeigen. Seine Bank ist ja auch mit dabei. Klar. Also von dem her bin ich gespannt, was die Zukunft wird zeigen, wie sich das wird entwickeln.
Ja, es sind, glaube JP Morgan ist, glaube im Grayscale Trust, Bitcoin Trust, einer der grössten Investoren. Wenn ich mich nicht täusche. Das ist eigentlich der jetzt auch für den Sell-Off eigentlich verantwortlich ist. Also der hat da seine Hände sehr tief mit drin in dem Spiel. Was ja auch nicht überraschend ist, als grösste Bank der Welt. Da sieht man natürlich die Assets. Weil du hast vorher gesagt, Data beats Opinion. Das ist noch spannend, weil Bitcoin ist in den letzten 10 Jahren das erfolgreichste Asset gsi. Rein jetzt von der Performance her. Von dem her müsste es eigentlich nicht allzu schwierig sein, dann zu sagen, ja gut, da müssen wir mit rein, weil es ist einfach so erfolgreich, da können wir nicht an der Sideline sein als Bank. Oder? Aber gleich finde ich es sehr interessant, dass wir jetzt doch an dem Punkt sind, wo das jetzt wirklich so massentauglich gemacht wird. Und ja, jetzt ist ja auch gerade der Bitcoin-ETF in den USA angenommen worden, jetzt gerade im Januar. Wie relevant ist das gewesen jetzt für euch auch?
Ist das also mit uns beziehst du dich auf PostFinance?
Ja.
Ja. In dem Sinn eigentlich nicht wirklich einen Impact in dem Sinn. Ja.
Ist quasi, ihr habt ja eh schon alles geplant und ihr seid eh schon ready. Das heisst, es kommt eigentlich gar nicht darauf an, ob jetzt der angenommen wird oder nicht. Oder? Es ist mehr einfach noch so ein Hype, der in der Gesellschaft rum ist. Es wird noch mehr aufs Parkett gebracht, es wird noch mehr darüber diskutiert, aber eigentlich spielt es für euch keine Rolle.
Also ich würde, darum habe ich kurz schon innegehalten, es ist in dem Sinn nicht irrelevant oder es hat natürlich keinen Impact gehabt, weil es hat einen Impact gehabt im Sinne von, dass das Thema auf das Tapet kommt wieder. Wenn man über 10 Jahre jetzt von diesem ETF geredet, das ist auch da so, das ist nicht, ich glaube, wenn der hier nicht BlackRock wäre gekommen und jetzt wirklich hat davon Druck machen, ja, sei dahingestellt, was im Moment jetzt würde passieren. Es hat sicher Sichtbarkeit geschafft für Bitcoin nach dem Skandal von den vergangenen Monaten und ich glaube, es bietet Spielfeld für mehr Adaption. Es ist natürlich der weitere Kanal, der Zugang bietet, gut für professionelle Anleger, die nicht in dem Sinn direkt ins Asset investieren, im Sinn von, ich halte mein eigenes Wallet, sondern eben über einen ETF die kaufen. Aus der Schweiz raus, ich habe es ehrlich gesagt selber nicht ausprobiert, aber aus der Schweiz raus soll es mit meinem Verständnis her möglich sein. Im europäischen Raum ist es zum Beispiel nicht möglich, weil es vom Gesetz her nicht geht. Also dort ist es so, dass ein ETF, und das ist eben, man muss sich unterscheiden, es gibt den Spot-Bitcoin-ETF, also dort ist wirklich einfach das Underlying Asset ist Bitcoin, das ich investiere. Und im EU-Raum, für das in ETF kannst du investieren, dass eine ETF-Gültigkeit hat, müssen halt mehrere Assets drin sein, und das ist hier nicht gegeben. Mhm. Und es gibt den Future Bitcoin-ETF, oder, wo man wirklich auf Terminkontrakt oder wo man Terminkontrakt eigentlich kauft. Und ich glaube schon, dass es Potenzial bietet, halt auch, dass grössere Summen in den Markt reinkommen. Also es gibt vielleicht auch mal so einen Reality-Check. Haben wir jetzt sogar gesehen mit dem Grayscale-Abverkauf. Ich glaube, dass es kurzfristig auch für eine Preisentwicklung eher so ein bisschen negativ ist. Nicht bearish, aber endlich negativ ist. Aber mittel- bis langfristig sicher für das Asset selber sehr, sehr wertvoll ist.
Mhm. Du hast vorhin gesagt, es war eine Bottom-up-Initiative für euch intern. Passt extrem gut natürlich zu Crypto, weil Crypto selber ist eine Bottom-up-Initiative von Satoshi Nakamoto ursprünglich, wo das Bitcoin White Paper ja, ins Leben gerufen hat. Und wenn man ehrlich ist, ist ja, also Cryptocurrency ist eigentlich das falsche Wort für Bitcoin, weil man will ja eigentlich nicht die Currencies ablösen, sondern eigentlich würde man gerne das Banking ablösen. Oder? Grundsätzlich. Darum ist es noch interessant, jetzt als Bankinstitut aus der Schweiz ist man sich dem auch bewusst, dass eigentlich die Idee dahinter mal gewesen wäre, dass man eben eigentlich die neue Art von Banking anbietet.
Ja, absolut. Also das ist eigentlich auch der Punkt, warum wir uns mit dem Thema auseinandersetzen. Oder also wir können hier einfach quasi die Scheuklappe schliessen und das an uns vorbeigehen oder an uns vorbeiziehen. Aber es ist natürlich nachher schon noch ein bisschen fragmentierter. Also klar bietet ein Bitcoin, wo eigentlich ein Peer-to-Peer Cash-System ist. Also ich hatte denkt heutzutage oder früher darüber, den Zahlungsverkehr zu vereinfachen und so weiter. Also grundsätzlich kannst du das mit Bitcoin und Bitcoin Lightning. Es gibt bereits Ansätze und Möglichkeiten, dass du das machen kannst. Und gleich ist halt, wenn du willst skalieren, wenn du auf die grosse Masse willst gehen und mit den Leuten gehst du reden, wird es sehr, sehr unterschiedlich eingeschätzt. Und ich glaube, es wird eine Disruption geben im Finanzsystem. Ich glaube, DeFi bietet am TradFi mehr, als das man vielleicht heute schon sieht. Das Erste, was jetzt so ein bisschen salonfähig geworden ist, ist das Trading, also der ganze Anlagenteil. Aber das ist halt einfach nur ein einzelner Teil vom ganzen Ökosystem. Ja. Und ich glaube schon, dass dort hier noch mehr wird rauskommen. Man muss auch immer so ein bisschen aufpassen. Wir in der Schweiz haben halt einfach sehr, sehr robuste Systeme. Also wenn wir an unsere Legacy-Systeme denken, an unsere Payments drüber laufen, die sind robust, die funktionieren. Die könnte man verbessern, nicht falsch verstehen, aber die funktionieren. Also da wird drüber gearbeitet und geschafft. Und wir aus Privatkunden, wir haben Schweizer Franken, der ist stabil, wir haben x Möglichkeiten, um dann zu zahlen. Wir haben Twint, Debitkarten, Kreditkarten. Wir haben x Möglichkeiten. Und natürlich so ein bisschen mit unserer Luxusposition agieren. Mhm. Also wenn ich mich natürlich versetze, jemand, der in Argentinien wohnt, 200% Inflation, solche Themen dann plötzlich auf den Tisch kommen. Oder du kannst in gewissen Ländern kannst nicht mal wirklich US-Dollar kaufen, über legalen Wegen. Oder? Da wird wirklich so über Händler auf der Straße, gehst quasi deine US-Dollar kaufen, dass du in einer Währung bist, die nicht entwertet wird. Also ich glaube, man muss so ein bisschen den Gesamtkontext anschauen. Und ich bin überzeugt, dass ich lese das natürlich auch und sehe, was es da für extreme Richtungen gibt. Aber gerade Banking ist Tradition, Vertrauen, Sicherheit. Die hat zum Teil ein bisschen gelitten in der Vergangenheit. Wir haben in der Schweiz auch Vorfall gehabt, wo die nachdenklich stimmt, wo du musst überlegen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das nicht von heute oder morgen weg ist. Und ich glaube auch, dass es von heute und morgen einen kompletten Wechsel gibt. Ich sage immer, es ist mehr eine Evolution als eine Revolution. Und grundsätzlich ist eigentlich nichts mächtiger als eine Idee der Zeit, die gekommen ist. Und man spürt so langsam, oder es gibt Ansätze, namhafte Banken, eben auch Postfinanzen, wir haben eine systemrelevante Bank, mittlerweile wahrscheinlich die drittgrösste Bank von der Schweiz, die mit dem Kryptohandel rauskommt. Es ist ein Thema, das da ist und it's here to stay. Also ich glaube nicht, dass es wieder weggeht.
Ja, du hast jetzt sehr viele spannende Ausdrücke gerade ins Maul genommen und hast darüber geredet. Und vielleicht müssen wir da auch ein bisschen einordnen. Also wenn du von DeFi redest, dann reden wir von Decentralized Finance. Also quasi eben, jetzt ganz vereinfacht gesagt, das ganze Finanzsystem auf der Blockchain, oder? Also ganz einfach, ich kann eine Hypothek quasi über Blockchain aufnehmen und es wird nachher über Smart Contracts quasi gesichert. Also wenn meine Funds, die ich dahinter lege, nicht mehr ausreichen, dann werde ich quasi liquidiert oder ich muss nachschiessen. Also alles das, was eigentlich über die Bank gemacht wird, bisher wird quasi automatisch auf der Blockchain gemacht. Das ist jetzt zum Beispiel einfach ein Beispiel. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Beispiele. Also das wäre Decentralized Finance im Vergleich zu TradFi, wo gesagt ist Traditional Finance. Genau. Und da eben, wie du gesagt hast, da gibt es ganz viele Strömungen und Ideen und Menschen, die sagen, es braucht nur noch das eine oder es braucht nur das andere und so weiter. Eben zum Beispiel der Jamie Dimon, der ist quasi ein Anti-Bitcoiner. Aber er sieht natürlich schon auch, dass es eine gute Technologie ist.
Vielleicht noch, Fabio, und das finde ich halt noch spannender am Web3. Oder hat so ein den Gedanken, dir auch wieder mehr Kontrolle zu geben? Also sei das über deine persönlichen Daten oder geht auch so im Kunstbereich oder Musikbereich oder die ganzen Streaming-Dienste, die eigentlich extrem davon profitieren, dass ein guter Song rauskommt, sage ich jetzt mal. Und natürlich für die Plattform relevant ist, dass sie eine gewisse Reichweite bekommen. Der Künstler aber eigentlich gar nicht mal so viel davon überkommt. Und ich glaube schon, so der Ansatz von verteilten Governance-Strukturen, so ein bisschen das Aufbrechen von diesen Monopolisten, Tech-Konzernen, wie wir sie halt kennen, ich glaube, das spürt man schon so ein bisschen, dass das wie zurückschlägt. Also, dass man es hat eine Zeit lang gegeben, wo man einfach all seine Daten quasi einfach für irgendeinen Preis können zu gewinnen, hat man seine Daten einen Preis gegeben. Und ich glaube, da kommt schon nach und nach so ein bisschen in der Bevölkerung der Trend zu, okay, ich überlege zweimal. Mittlerweile gibt es Tools so auf iOS zum Beispiel, dass du mit anonymisierten E-Mail-Adressen dich kannst anmelden oder eben, wo genau dem willst du entgegenwirken. Und ich glaube, wenn wir vielleicht so ein bisschen von Bitcoin Crypto noch einen Schritt zurück machen, aber jetzt in Web 3 gehen, dann gibt es halt dann Ansätze, die das erlauben. Ich glaube, aber es ist so wie ein Grundentscheid. Also wir zwei, du hast mir erzählt, du bist auch investiert. Also du weißt, wie man ein Wallet aufsetzt, wie man non-custodial, wie du deine Private Key verwahren. Aber ich glaube, es braucht halt so ein anderes Denken. Darum habe ich vorhin auch gesagt, ich glaube wie nicht daran, dass einfach plötzlich eins von beiden nur noch dominant ist, sondern es wird wie beide Wege geben. Oder? Weil es gibt Leute, die sich so positionieren, es gibt Leute, die sich so positionieren. Mm. Aber ich finde halt so den Gedanken noch spannend zu mehr Dezentralität. Und ich sage nicht, dass das eine besser ist als das andere, aber es gibt eine Auswahl und du kannst die Auswahl dann treffen als Kunde. Und dort, glaube ich, müssen wir sehr stark von der Kundenperspektive denken. Ich glaube, was wir das Gefühl haben, ist gut, das ist gut und recht, aber am Schluss entscheidet der Kunde. Also wir müssen eigentlich wirklich aus der Kundenoptik denken, was bringt immer Mehrwert. Und vielleicht auch, wie du gesagt hast, Decentralized Finance, wieso beschäftigt sich PostFinance mit dem? Wir können zum Beispiel die Eingangstür sein ins DeFi. Das ist jetzt einfach ein Braindrop, also laut denkt. Und er interessiert uns wie nicht, regulatorisch konform, KYC, AML ist gemacht, aber du kannst nachher quasi auch im DeFi-Bereich kannst du quasi deine Hypothek aufnehmen mit einem Non-Custodial Wallet, White Label durch PostFinance zum Beispiel. Also da gibt es sehr viele Ansätze, sehr viele Möglichkeiten, aber man hört es sehr viel, we're still early. Wir sind da an den Orten oder an den Orten nicht, aber es gibt sicher hier noch sehr viele Anknüpfungspunkte, die sehr spannend können sein für die Zukunft.
Ja, und es ist vor allem auch schön, können in dieser Revolution oder in dieser Zeit, in der eben eine Idee reif ist, um gross zu werden, können mit drin sein und das miterleben. Ich finde, das ist exciting, es ist faszinierend. Ich liebe es, mich da irgendwie damit zu befassen und zu schauen, wo es hingeht, weil es passieren so viele Sachen irgendwie gleichzeitig. Ich finde es wirklich sehr spannend. Ein anderes Thema in dem Kontext ist natürlich auch so ein bisschen Tokenisierung von Real-Life-Assets. Sind ihr da auch ein bisschen dran? Also zum Beispiel Immobilien, Aktien und so weiter, ist das auch schon ein Thema bei euch?
Also Tokenisierung ist ein Thema, das wir anschauen. Wir haben mit das heisst tokenmarketcap.ch haben wir eigentlich eine neutrale Übersichtsplattform geschaffen für einen Anleger. Uns geht es erst darum, sich der Anleger informieren kann und weiss, in was er investiert. Und der Tier ist eigentlich eine Art, eine neutrale Übersichtsplattform, à la CoinMarketCap, CoinGecko, mhm, für sogenannte Asset-Tokens. Also von Schweizer KMUs, die eben tokenisierte Aktien die anbieten. Wir tun per se selber, Postfinanz per se selber nicht tokenisieren. Also wir haben in dem Sinne Möglichkeit, das zu machen. Es ist aber sicher dann auch ein Thema, das sehr spannend ist. Real-World-Assets tokenisieren. Es hat sehr, sehr grossen Trend drauf. Also gerade im Anlagenbereich ist auch schon einiges passiert, wo von Seiten SNB bereits Vorhaben laufen, wo getestet wird. Aber also wir sind es am Anschauen, haben aber jetzt nicht ein konkretes Vorhaben drauf, wo wir am Pilotieren sind. Mhm.
Wie bist denn du selber überhaupt in das Feld reingekommen? Also bist du speziell interessiert gewesen, oder war es ein Zufall gewesen, oder wie kommt man zu dem?
Ja, es war wirklich eher ein Zufall gewesen. Also es war etwa 2015 gewesen, wo mir ein Kollege ein SMS hat geschickt hat, gesagt, hey Thierry, jetzt musst du mal anschauen. Es ist im Fall gigantisch, was da passiert mit Marktkapitalisierung. In kurzer Zeit geht er das mal anschauen und hat mir einen Screenshot geschickt von Bitcoin, von der Kursentwicklung. Und dann bin ich mir das anschauen und ich war dann nicht in der Finanzindustrie, gewesen, ein bisschen blauäugig das angeschaut und ja, sag jetzt mal verworfen. Also so.
Ich kann mir sagen, hast du hoffentlich gekauft.
Ja, aber nicht. und das verworfen und irgendwie hat es mir aber dann keine Ruhe gelassen. Also ich bin dann ein paar Monate später wieder schauen und also denke ich, jetzt das ist spannend. Und habe mich nachher für Technologie angefangen interessieren. Und also in dem Sinne zum Ganzen gekommen, aufgrund, ich sage jetzt mal Renditechancen. Das war sicher auch so in den ersten paar Jahren so ein bisschen spannend natürlich auch gewesen. Und aber nachher schon mit der ganzen Technologie und halt einfach, also ich sehe Bitcoin schon, ich habe vorhin von dem Ansatz geredet, dass man in dem mal einen maximalen Standard kann sehen, dass man halt wirklich ein Produkt wird in Bitcoin bei Price. Oder man sieht ja, wie viel Wert hat ein Bitcoin, es ist immer ein Bitcoin. Oder? Yeah. Das sind so die, und bei mir war es so, je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, je mehr ich davon habe gelesen, umso logischer ist es für mich geworden. Ich probiere aber gleich immer so open-minded zu bleiben. Also es ist nicht so, dass ich jetzt nur in Bitcoin investiert bin. Ich habe eingangs von der Episode gesagt, es gibt auch andere Sachen, die mich interessieren. Und so habe ich eigentlich in das ganze Thema. Und es war 2021, gewesen, wo ich für mich wie gesagt habe, hey, Pivot, das ist so cool, ich werde auf dem arbeiten. Mm. Und es war eigentlich 2021, gewesen, wo ich in die Finanzindustrie gewechselt habe. Und über Verkettung von glücklichen Umständen ins VMTR-Team reinbekommen, das sich halt wirklich mit dem Innovationsfeld beschäftigt. Und ja, sehr viel gelesen, sehr viele Videos geschaut. Also ich meine, heutzutage gibt es so viel Material. Wenn dich ein Thema interessiert und du dir wirklich drin hineingeben willst, dann kannst du es machen. Und halt immer aktiv selber auch gebraucht. Also sei es auch DeFi, gibt es Anwendungen, die ich selber ausprobiere und spannend finde. Also wirklich halt echt fasziniert von der Technologie. Und mich persönlich fasziniert der dezentrale Ansatz. Also das, was du vorhin hast beschrieben, dass ich halt vielleicht eben eine Hypothek aufnehme. Vielleicht ist die Hypothekennummer zu gross, aber dass man dort hier Möglichkeiten hat. Oder auch die ganzen neuen Trading-Möglichkeiten mit Uniswap zum Beispiel, also einer dezentralen Exchange, wo in dem Sinne nicht mit Orderbüchern funktioniert, sondern mit Liquiditätspools. Also sehr, sehr spannende Themen. Und ja, man hat es natürlich einfach den Ärmel reingenommen mit der Technologie. Mhm.
Ja, das ist natürlich auch immer gerade mein erster Gedanke, wenn ich höre, ja, Bank bietet Crypto, dann denke ich immer so, ja, wieso geht man nicht einfach auf Uniswap, oder wieso geht man nicht auf eine decentralized Plattform, so wie ich das auch schon oft gemacht habe, oder über MetaMask. Das ist natürlich auch so ein bisschen eine Kulturfrage, oder? Wem vertraust du? Traust du quasi dir selber, dass du auf dem Netz so savvy bist, dass du weißt, wie du das handeln musst? Oder sagst du, ich mache das lieber über eine Bank? Und ich habe das noch spannend gefunden im Vorgespräch mit dir, wo du gesagt hast, ja, weißt du, es gibt ja zum Beispiel den Todesfall von dir selber oder sonstige Handlings eben von Assets, wo du dir es vielleicht selber gar nicht unbedingt würdest zutrauen, darum gibst du es einfach der Bank, dass sie das machen. Das ist ja durchaus ein Use Case, oder?
Absolut. Also, wie gesagt, ich würde mich jetzt nicht für eine oder andere Lösung aussprechen. Ich finde es wichtig, wenn man investieren will, dass man sich informiert mit allen Chancen und Gefahren, die sich halt bei der einen oder anderen, da reden wir jetzt von der Verwahrungslösung grundsätzlich. Also grundsätzlich reden wir jetzt darum, wer die Private Key haltet, ob du selber bist. Oder ob das eben der Bank überlässt. Da kommt ja dann das Sprichwort «Not your keys, not your coins».
Genau.
Grundsätzlich ist es aber so, dass wir, also gerade in der Schweiz ist der Trust in eine Bank immer noch da. Jetzt ist es natürlich eine Einstellungsfrage, ob du sagst, ja, aber gibt für Krypto, wo das halt eben nicht bei der Bank hat. Grundsätzlich ist es aber so, dass du hast ein reguliert sicheres Umfeld, das bietet dir einen gewissen Komfort. Also wenn du ein Problem hast, kannst du auch eine Hotline anrufen. Und gerade im DeFi muss ich persönlich auch sagen, also, oder wenn ich noch weiter zurückschaue, 2015, als ich zuerst mal Bitcoin gekauft habe, also, ich habe die erste Nacht nicht wirklich gut geschlafen. Und du weißt, eigentlich habe ich gar nicht genau gewusst, was ich gemacht habe. Also, wenn du eine Aktie kaufst, weißt du, okay, du hast einen Anteil dieser Firma gekauft und die haben einfach ein Stück Gold in dem Sinn gekauft. Oder? und müssen wir auch ehrlich sein, die ganze UI, UX hat sich extrem verbessert. Also heute, wir können jetzt beide das Nattel führen und einfach schnell kaufen. Ja. Oder? Und früher, also wenn du ein bisschen zurückgehst, ist es schon schwieriger gewesen. Und was bis vor kurzem auch immer noch sehr grosser Pain war, ist so das Fiat On-Ramp, Off-Ramp. Also du hast zwar mal Kryptos können kaufen, aber ich weiß nicht, ob du es gemacht hast, mal, wenn du mal grössere Positionen willst, verkaufen willst, dann bist du einfach nachher in den Mühlen innen gewesen, oder? Und ich glaube, da kann ich einfach nachher ein Angebot davon unterstützen, wenn es eben halt wirklich über regulierte Player kommt und es bietet dir als Anleger eine gewisse Sicherheit.
Und weißt du, wie oft habe ich schon ein Telefon bekommen von der Bank?
Ja, das ist genau der.
Erinnert mich. Wenn sie das wirklich machen? Wenn sie das wirklich einzahlen? Ich so, ja, ich will das.
und dort setzt eigentlich das Angebot ein, das die PostFinance wird bieten. Oder einen einfachen, sicheren Zugang in einem regulierten Umfeld für einen normalen User. Ich gehe mit dir einig, sobald du wahrscheinlich ein Power-User bist und eben nachher, also vor allem bei uns, wird es am Anfang nicht möglich sein, du kannst Coins raustransferieren oder empfohlen. Also es wird wirklich sein, kaufen, verkaufen und halten. Also wenn du dann wirklich halt willst, kaufen und noch jemand anderes herschicken, dann brauchst du eigentlich eine andere Lösung. Aber dort ist schon eine Grundsatz-Einstellungsfrage. Und es ist auch die Frage, was mit diesem Risiko oder mit dieser Verantwortung, ist eigentlich nicht das Risiko, was ist das Risiko und die Verantwortung, die du trägst, für, dass du entsprechend diesen Vorgaben auch handeln. Und ich finde es zum Beispiel noch spannend, dass man wie sagt, hey, du vielleicht mein Portfolio diversifizieren oder ich halte eins wirklich getrennt, non-custodial, weil ich das cool finde, weil ich das machen und das andere ist halt vielleicht eben mit einer Position, die grösser ist, wo ich weiss, okay, meine Familie hat da Zugriff drauf. Du hast vorhin das Ableben angesprochen, das ist sicher schon ein Punkt. Mir hat einen Kollegen geschrieben im Januar, ja, er hat Kryptos gekauft im letzten Jahr, non-custodial, mega stolz. Und er hat gesagt, ja, hast du am 31. Snapshot gemacht von deinem Wallet? Wieso? Ja, Steuerauszug, oder? Du musst es versteuern. Also Krypto halt ist in der Schweiz, musst du es versteuern. Und das sind natürlich auch Services, die wir dir bieten können aus PostFinance, wenn du über einen regulierten Player in PostFinance kaufst. Aber es ist eine sehr spannende Diskussion. Ich meine, es gibt Leute, die sagen, nein, Thierry, Krypto, dezentral, keine Bank, nichts, ich bin meine eigene Bank. Ich verstehe das. Und ich
es ist halt eine Religion, oder? Es ist eine Art Religion. Ja, Crypto-Maxis oder Bitcoin-Maxis.
Ja. Ja. Aber es ist natürlich auch, wenn du den Massenmarkt abholen oder die Massen holen willst, ist, glaube ich, Stand heute, ich weiß nicht, ob es seit 10 Jahren oder 20 Jahren ist, aber Stand heute, wo die Mehrheit nicht ein Non-Custodial-Wallet haben. Ich glaube, es ist schon eine Journey. Also, ich habe meine erste dann auf Coinbase gekauft, das ist einfach am einfachsten gegangen. Und mittlerweile mit dem, was ich weiss, also nicht, dass Coinbase jetzt negativ wäre, aber mit allem, was ich weiss, habe ich andere Wege und Möglichkeiten. Also ich glaube, es braucht auch ein gewisses Verständnis. Und dann sind wir aber dann wieder in einer anderen Thematik drin. Der Schweizer redet nicht so gerne über Finanzen. Der Schweizer informiert sich lustigerweise gar nicht so stark über alles, was Anlegen ist. Man hat es und man braucht es, aber man beschäftigt sich nicht Tag ein, Tag aus mit dem Thema. Und das ist bei uns natürlich eine Arbeit geschuldet. Also, ich schaue jetzt nicht jeden Tag in mein Portfolio, aber ich schaue sicher jeden Tag den Preis an und einfach, was mich interessiert. Oder? Und viele Leute haben das gar nicht, sondern man hat es einfach und es ist gut so. Also es sind sehr viele Faktoren, die zusammenspielen, dass man halt sich für die eine oder für die andere Lösung tut entscheiden.
Das würde mich jetzt noch wundern, du, wo so tief in dieser Thematik drin bist, sogar drin schaffst. Ich bin eher ein Believer, schon lange, seit 2016 das erste Mal gekauft. Und was mir einfach auffällt, ist, es gibt wie so quasi, man ist entweder orange-pilled oder man ist nicht orange-pilled. Ich habe es sogar auf meinem Handy drauf. Und was mir auffällt, ist, es gibt Leute, die sind extrem tief drin und mit denen kannst du auch über alles diskutieren. Und dann gibt es andere, die sagen einfach so, hör mir auf mit dem Thema. Weißt du, so, hau ab, komm nicht mit dem, es interessiert mich null. Und das, also das akzeptiere ich auch zu 100%. Aber es fällt mir einfach speziell in dem Thema auf. In dem Krypto-Thema. Und ich weiss nicht, an was das liegt. Und ich habe ein paar so Kollegen, die einfach so sagen, hör mir auf mit dem Scheiß. Und dann gibt es andere, die sich so richtig kurz dafür interessieren und dann noch mehr und noch mehr und plötzlich sind sie mega tief drin. Also sie werden so richtig reingezogen, so ein bisschen Rabbit Hole-Style. Wie erlebst du das?
Ja, genau gleich wie du. Aber ich glaube, es geht eben so ein bisschen in die Richtung, oder? Es ist ja, am Anfang auch, habe ich mal geschaut und freut mich wegen dem Preis, weil das einfach so offen ist und fair enough, ein bisschen etwas mitnehmen konnte. Cool gewesen. Und aber gar nicht verstanden, was ich eigentlich gemacht habe. Und je tiefer ich mich mit dem Thema habe beschäftigt, jetzt geht insbesondere, und da finde ich Bitcoin halt schon, ich meine, das ist wirklich die fundamentalen Werte. Und wenn du das studierst und da zurückschaust oder die Vergleiche, was gibt es in der Vergangenheit und so weiter, ist mega, mega spannend. Und wir sind aber dann wieder ein Punkt, oder? Weil die meisten Leute wollen sich mit dem gar nicht beschäftigen. Und das ist halt so ein Narrativ, oder? Ja, die sagen, ja, der Misserfolg von Bitcoin ist eigentlich, die Dummheit ist vielleicht ein grosses Wort, aber die Unwissenheit von den Leuten draussen, die sagen, ja, ich glaube, halt einfach einen Schweizer Franken. Und da sind wir wieder im Punkt, also in der Schweiz geht es uns halt einfach auch gut, oder? Also wir schaffen, wir agieren aus einer Situation, von einer guten Situation, die wir haben. Aber ich glaube schon, wenn du mit dem ganzen Thema beschäftigst, eben so die Orange-Pille schluckst und das mitnimmst und ich glaube, gleich open-minded bleibst, siehst du halt schon sehr, sehr viele Vorteile, die Bitcoin in dem Sinn kann bieten. Und es ist schwierig, dort eine Abschätzung zu machen, aber also wie du. Also es gibt die Maxis, die sagen, eben, hey, Thierry, wir reden auch nicht über Ethereum, es ist okay, wir reden auch über Bitcoin, ja. Der ganze Rest interessiert mich nicht. Ja. Fair enough. Und dann gibt es die, die sagen, hey, wir können über beides reden, und es gibt die, die gar nicht darüber reden. Und in der Vergangenheit, meine Eltern zum Beispiel, mein Vater ist eigentlich sehr finanzinteressiert, aber er will mit mir nicht über Bitcoin reden.
Yeah.
Weil das ist einfach CO2, über das diskutieren wir nicht, das ist ein Scam, das hat keinen inneren Wert. Mm. Punkt. Also eigentlich ein bisschen Jamie
Dimon. Yeah.
Und das ist noch witzig, weil du kannst Argumente bringen, die proved sind. Es gibt mittlerweile wissenschaftliche Studien, es hat sich entwickelt, auch im Stromverbrauch und so weiter. Oder woher dass der Strom kommt, was es gebraucht wird, vielleicht muss man es so sagen. Und selbst mit dem schaffst du es irgendwie nicht, mit ihm zu diskutieren. Und ich glaube, und wir kennen uns ja von deiner Arbeit aus Jim & Jim, und da kommt mir immer so die Hyper-Connected, Gen Y, Gen Z-Generationen sind, wo sie wachsen natürlich ganz anders auf. Also für sie, und wenn du mit ihnen redest, ist Krypto einfach das gehört echt dazu. Also, ich glaube, wenn du meinen Vater würdest fragen, machen wir ein Investitionsportfolio, würde er das zusammensetzen? Und wenn du so einen Jungen würdest fragen, er würde es dir zusammensetzen. Und ich glaube, die würden komplett anders aussehen, oder? Weil es einfach, ja, sie wachsen mit der Digitalisierung auf, sie wachsen mit dem Thema auf. Das ist natürlich schon eine Evolution, die stattgefunden
hat. Jein, muss ich da sagen. Weil, also wir haben selber natürlich in der letzten Studie, die wir gemacht haben, haben wir gefragt, wer hat schon Krypto und wer würde gerne in Krypto investieren. Und so ein bisschen ähnlich, wie du auch am Anfang gesagt hast, also rund 10% haben schon Krypto, aber ganz einen grossen Teil, irgendwie 30 oder 40% würden gerne investieren. Die sind sehr, sehr offen dazu, zu investieren. Bei NFTs sieht es ein bisschen anders aus. Dort ist es ganz, ganz, ganz ein kleiner Anteil. Aber was ich eben interessant finde, ist, also da gebe ich dir völlig recht, dass die natürlich viel offener sind, für ihr Portfolio anders zu bauen. Aber was ich schon merke, auch bei den jüngeren Zielgruppen, etwas, was wir alle nie gemacht haben, ist gelernt, was Geld eigentlich ist. Nicht nur in der Schweiz, also auf der ganzen Welt. Niemand lernt eigentlich, was Geld ist. Das ist eigentlich fast so ein Tabuthema. Es ist einfach so, du hast es vorher auch gesagt, man vertraut einfach ins Bankensystem, man vertraut am Schweizer Franken, aber man schaut nicht dahinter, man versteht das System des Geldes nicht. Und in der Schweiz ist das okay, weil im Schweizer Franken geht es gut. Aber wenn du in den USA lebst, wenn du weißt die Inflation vom Dollar, wenn du in Argentinien lebst und so weiter, dann wäre es extrem hilfreich, wenn du Geld würdest verstehen. Die meisten verstehen es nicht. Und wieso ist das so? Weil der Staat gar nicht will, dass du Geld verstehst. Aber das ist ein bisschen ein anderes Thema. Aber um wieder zurückzukommen auf den Eingangspunkt von dir, dass Junge eben anders denken. Sie denken anders, weil sie auf Social Media langsam die neuen Themen hören. Sie werden beeinflusst, sie verstehen langsam, wie Krypto funktioniert. Aber das Grundfundament vom Verständnis vom Geld, das haben sie nicht. Das haben wir, die meisten haben das nicht. Nur die, die eben sich sehr tief damit befassen.
Du sagst es richtig, das ist nicht das Thema, wirklich in der Schule lernst.
Nein.
Und ich sage jetzt mal ganz außerhalb, es funktioniert einfach. Oder? Also das Beste ist ja, wenn du Leute fragst, eben wir digitale Schweizer Franken und so weiter. Also für sie ist der Franken eigentlich digital, das, was sie auf ihrem Bankkonto sehen, also genau. Das Buchgeld. Oder? Mhm. Aber das ist ja nicht, das ist nicht der digitale Schweizer Franken, wie wir ihn, oder wie zum Beispiel digitale US-Dollar in Form von einem Stablecoin zum Beispiel, das ist ja nicht vergleichbar. Und also ich bin dort absolut bei dir. Ist sicher ein Thema, aber ist auch ein Thema. Und ich glaube, es hat wirklich damit zu tun, also A, dass du es halt in der Schule nicht lehrst. Und B, ist dann ein Thema, das ist jetzt nicht etwas, was auf der Straße liegt, wo du einfach so sagst, hey, jetzt steh genau. auf. Und die überlegen wir, für was es Geld da ist, was es für drei Funktionen hat und so weiter. Und das ist wie ein Weg, wo man muss gehen. Und also ganz ehrlich, ich bin froh, habe ich diesen Weg wie gemacht, weil es ist, wenn du gewisse Sachen so denkst oder ein bisschen anders denkst, es zeigt einfach sehr viel Sachen auf, die vielleicht Angst würden funktionieren oder du fährst Sachen von hinten fragen und das ist sehr, sehr spannend. Mhm. Und ja, darum bin ich mega gespannt, was die Zukunft wird bringen auf diesem Thema, weil ich glaube nicht, dass wir dort schon am Punkt sind, wo man kann sagen, ja, jetzt können wir es einfach laufen, sondern eben, es findet wirklich eine riesige Entwicklung statt. Und gerade der ganze Finanzplatz, der dort schon auch triggered ist, es wird schon noch gelacht und ja, Closed Loop und so weiter, aber ich bin überzeugt, dass sich auf gewissen Use Cases wird davon durchsetzen,
ja.
Technologie, weil es einfach je mehr Leute sich mit dem Thema beschäftigen, desto mehr Lösungen wird es geben, desto mehr Ideen wird es geben und desto grösser wird der Druck werden, dass dort hier ein entsprechender Shift stattfindet. Mhm. Und das findet ja sehr viel statt. Du hast schon im Vorgespräch hast der Elon Musk angesprochen mit X. Also ich meine, da findet ja nicht nur in der Schweiz, sondern das ist ja ein globales Thema, oder? Wo eben viele Leute auf dieser Welt noch viel stärker beschäftigen als uns. Und darum bin ich sehr gespannt, was dort noch alles passieren wird.
Jetzt mehr so aus persönlicher Sicht, gibt es etwas, das dich nervt? In dem ganzen Thema rein? Oder nicht?
Nerven, glaube ich, vielleicht. Also Nerven nicht wirklich. Also in dem Sinne ja wie aufgeben, wenn es jemand nicht verstehen will oder seine Einstellung hat, ist für mich fein. Ich probiere konstruktiv über das Thema zu reden und das finde ich auch sehr spannend. Wie gesagt, wir waren letztes Jahr an Hochschulen und es hat sehr spannende Fragen gegeben, zum Teil eben sehr einfache Fragen, aber sehr relevante Fragen, die dir immer so zu verstehen geben, hey, eben, da braucht es noch etwas. Nerven in dem Sinn nicht. Vielleicht das Thema noch so ein bisschen auf die leichte Schulter nehmen, weil man halt eben vielleicht das Verständnis noch nicht so ganz hat. Oder vielleicht, dass sich die Leute auch anmassen, über das Thema zu reden und zu urteilen, ob schon sie eigentlich den Kern in dem Sinn wie nicht verstanden haben. Weil es halt einfach Hype ist. Aber sonst Nerven in dem Sinn nicht. Weil gerade mit der heutigen Zeit, du hast so viele Möglichkeiten, so viele technische Möglichkeiten, um dich zu informieren, um können, aufspringen ist der falsche Begriff, um dich zu informieren. Das in dem Sinne Nerven nicht. Nein.
Also eben, wenn zum Beispiel Jamie Dimon sagt, es ist nur gut für Geldwäscherei und Betrug, dann fragt man sich schon, und er hat dann, glaube ich, sogar im gleichen Satz nachher noch gesagt, ja, irgendwann kommt Satoshi wieder zurück und sahnet alles ab. Also er hat eigentlich einerseits etwas gesagt, was nicht stimmt und gleichzeitig sich gerade noch quasi entblößt, dass er wahrscheinlich das Konzept gar nicht wirklich versteht von Crypto oder von Bitcoin. Ja, das kann manchmal schon ein bisschen nerven, aber es ist schön, dass es dich nicht nervt.
Ja, ist natürlich seine persönliche Meinung. Ich meine, ja. don't trust their words. Ich meine, JP Morgan ist nicht eine Unbekannte, wenn wir über Blockchain-Themen reden. Oder? Ich meine, sie haben eine Private Permission Chain, sie haben über Onyx, ist eigentlich ihre, ich kann nicht genau sagen, wie die Struktur ist, wahrscheinlich etwas richtig Tochtergesellschaft, aber sie haben dort hier eigentlich auch ein Vorhaben, das läuft, also was sie, wo sie eigentlich das, das Deposit-Token rausgeben, um das sie eben können unter eigenen Kunden, um das so abwickeln, über Blockchain abwickeln. So kann ich das reingehen, dass er sagt, ja, Blockchain, in dem Sinn schon verstanden. Aber wie gesagt, was willst du die Nerven? Yeah. Es gibt sehr viele Themen und es gibt immer zwei Meinungen und ich find es gut, wenn man darüber reden kann. Ich finde es natürlich noch besser, wenn wir zusammen Konsens finden und wir uns verstehen. Aber grundsätzlich, mir geht es nicht darum, jemandem seine Einstellung zu verändern. Was mir eigentlich das Anliegen ist, dass wir, okay, dort haben wir vielleicht so ein bisschen richtig, auch wieder richtig VMTR und Postfinanz denken, dass wir dem Kunden ein Offering anbieten können, das ihm das Leben vereinfacht, das auf seine Bedürfnisse eingeht. Und aber dort ist Jamie Dimon, ja, er hat die Aussage gemacht. Ja. BlackRock hat auch nicht immer nur positiv geredet über Bitcoin und jetzt sind sie eigentlich quasi einer der Treiber von dem ganzen ETF, von der Beruhigung. Jetzt reden wir ja schon von einem Ethereum-ETF, das wahrscheinlich eine größere Hürde wird werden, aber es ist, ich glaube, Nerven, für das gibt es viel zu viele Opportunitäten draussen.
Ja. Ich habe mir gedacht, weil ich meine, Bitcoin ist ein Open Ledger. Du siehst jede Transaktion, die passiert ist. Es ist hochtransparent. Wenn mit Bargeld eine Transaktion gemacht wird, in Dollar, ist alles nachher verwischt. Du siehst nicht, wo es angegangen ist. Also Dollar ist schon viel, viel mehr für Betrug und Geldwäscherei benutzt worden als wahrscheinlich Bitcoin. Von dem her ist es einfach nicht faktenbasiert. Oder? Darum meine ich, es kann einem nerven. Aber ich sehe den Punkt, das ist einfach seine Meinung. Was motiviert dich in deinem Space, wo du schaffst?
Ja, ist wirklich so die, also für mich ist es wirklich so eine intrinsische Motivation. Ich bin so ein bisschen curious-minded. Also ich bin in dem Sinne nicht ein Finance-Guy. Also ich habe nicht Banklehre gemacht und das vor Schippen aufgelehrt, sondern ich habe so eine spezielle Beziehung, sage jetzt mal, zu Bank. Also ich komme ursprünglich vom Marketing verkauft. Das ist so mein Steckenpferd, schenkt dort, wo ich immer mega Spass hatte, nahe am Kunden zu sein, anhand vom Kunden. Produkte zu entwickeln, in den Markt rausgehen, Dynamik zu sehen. Und ich verstehe die Banking eigentlich sehr abstrakt. Also ich sehe die Mechanik, ich sehe, wie es funktioniert. Ich habe jetzt sehr viel dürfen lernen in den letzten 2,5 Jahren, halt wirklich auch vom Core-Business. Das musst du dann halt gleich auch verstehen, auch gut, wenn du die zwei Sachen verschmelzen willst. Aber sonst ist es halt schon so eine intrinsische Motivation. Und ich habe es wirklich auf die Fahne geschrieben, ich mache ich das, was mir gefällt. Und darum haben viele Leute gesagt, hey, ja, du bist der Head of Marketing bei einer Uhrenfirma. Wieso machst du den Move? Und ich so, ja, schau, manchmal muss ich aus der Komfortzone gehen, dass du wieder noch mehr kannst lernen. Und ich mache das halt wirklich noch gerne, wieder etwas Neues lernen, einen neuen Ansatz machen. Das ist wirklich eine intrinsische Motivation. Jetzt hier wirklich auf der Technologie, wo mega spannend ist. Und ich glaube, die Zukunft wird hier noch sehr, sehr viele Möglichkeiten bieten, um sich auszuleben, wo werden Spass machen.
Cool. Sehr inspirierend. Welche Personen haben dich dann vielleicht auch so ein bisschen auf deinem Weg beeinflusst? Gibt es irgendwie Menschen, wo dich so ein bisschen gelenkt haben oder nicht gelenkt, aber einfach Inputs gegeben haben? Oder vielleicht auch ein Buch? Sonst etwas?
Ja, also sicher. Also Bücher sicher. Also jetzt auch vor allem auch im Bereich Krypto. Was die ganzen Marketing-Themen anbelangt, ist schon Hans-Rudi Knöpfli. Er hat die Swiss Marketing Academy gegründet und geleitet. Ist leider viel zu früh verstorben. Aber er hat auch bei einer grossen Bierfirma, bei Anheuser-Busch, gearbeitet. Und er hat immer so crazy-minded Ideen gehabt, wo ich muss sagen, eben, man muss manchmal ein bisschen crazy denken, für dass man halt nachher wirklich eine Idee umgesetzt bekommt, die eben dann zum Teil sehr stark abgeschwächt ist. Aber das ist wirklich etwas gewesen. Er hat einfach immer gesagt, hey, mach's und mach vor allem einen ersten Schritt. Oder sehr viele Leute lassen die Idee ersticken, indem sie sie gar nicht umsetzen. Und er war halt wirklich so der, der immer gesagt hat, hey, mal mach den Schritt, ja, probier's aus. Und das ist sicher etwas, wo mega spannend ist, wo mich sehr stark gepusht hat. Und in der Vergangenheit sehr viele spannende Chefs dürfen haben, die zum Teil nicht immer gleicher Meinung waren wie ich, aber ich probiere halt sehr stark zu verstehen, warum du nicht gleicher Meinung bist wie ich und was du vielleicht anders würdest machen. Und dort halt schon, da hast du gemerkt, die Erfahrung, die sie haben und so weiter, viel erlebt. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass du diesen Leuten zulässt und eben nicht mit einer vorgefertigten Meinung irgendwie in ein Gespräch hineingehst, sondern deine Position mitnimmst. Aber auf dieser Position auch eine gewisse Flexibilität nach dem Tag legst, um dort flexibel zu sein.
Und was sind so die Ziele von dir?
Ziel ist sicher, dass wir in dem Bereich, wo wir jetzt aktiv sind, im Web3, dass wir dort hier für die Zukunft noch können spannende Offerings generieren können. Ich bin sehr gespannt, was im Payment noch alles wird gehen. Payment ist im Moment sehr, sehr mit Innovation oder mit einer Innovationsspritze gespritzt. Also da passiert sehr, sehr viel mit Visa, Mastercard, wo NFTs Programm gestartet haben, wo Krypto zum Teil aus Settlement-Layer austesten sind. Also es ist sehr, sehr spannend, was der Team im Moment alles passiert. Ich bin erst seit 2,5 Jahren jetzt wirklich in dem Sinn im Thema drin, drauf, am Arbeiten. Und ich glaube, da ist noch sehr viel zum Lernen da. Darum habe ich mir ehrlich gesagt nicht ganz so hohe Ziele gesteckt, wie ich mir das auch schon gesteckt habe. Respektive eben so wirklich im Payment-Bereich, im DeFi-Bereich, und dort noch Innovation herausbringen können, die kundenzentriert ist und die wirklich einen echten Mehrwert wird können generieren
kann. Mhm. Jetzt noch mal ganz kurz zum Produkt eigentlich, das jetzt bald kommt. Das Krypto-Produkt von der PostFinance. Auf was dürfen wir uns da einstellen? Wie funktioniert das ganz genau? Wenn ich jetzt das nutzen will, als Nutzer, wie kann ich denn Krypto kaufen? Ganz vereinfacht gesagt.
Also es ist wirklich ein auf einen Kunden ausgerichtetes Produkt, und zwar sehr, sehr einfach. Also die Grundbedingung ist, dass du PostFinance-Kunde bist. Das ist natürlich Grundbedingung. Du brauchst ein Konto bei uns. Und wenn du ein Konto bei uns hast, kannst du eigentlich über das iFinance am Desktop oder über das iPad oder über das Smartphone kannst du einwählen. Du kannst quasi das Produkt eröffnen. Also es ist ein Klick, wo du reingehst, sagst, ja, ich will das eröffnen. Dann hast du AGBs, die du akzeptieren musst. Mit einem Klick wiederum, wo du kannst sagen, hey, ich will das, und dann ist es eigentlich schon live. Also dann hast du eigentlich, wenn du in deiner Übersicht drin bist, hast du deine Konten und du hast eben einen separierten Bereich, wo Krypto drin kannst handeln. Und dort wiederum kannst du nachher rein, kannst Market Orders eingeben, du kannst Limit Orders eingeben und natürlich auch entsprechend kaufen, verkaufen. Mm. Und du hast wirklich ganz eine einfache Übersicht und denkst wirklich innovativ für PostFinance. In dem Sinne, du hast sogar Kursgrafiken, also du siehst Portfolio-Wertentwicklung, du siehst die Entwicklung von der Tokens selber. Und du willst dort zum Start mal eine Auswahl an Tokens haben. Welche das genau sind, kann ich so noch nicht kommunizieren, aber es wird von den Bekannten werden dort die wichtigsten drin sein, wo man natürlich auch ein entsprechendes Tokens-Assessment müssen machen musste, um eben das Angebot entsprechend machen. Aber es ist wirklich user-friendly. Also ich habe jetzt gesagt, ich habe es nicht gezählt, ich habe es selbst ausprobieren dürfen. Aber wahrscheinlich bist du mit etwa so 4 Klicks bei deinen ersten Bitcoins. Oder wenn es nicht ganze Bitcoins sind, bis Satoshis. Ja. Aber du kannst mit ganz wenigen Klicks kannst du hier eigentlich den ersten Schritt machen.
Alright. Also, die Post geht in Krypto rein. Der Punkt ist quasi da. Wir sind, wie gesagt, in der Zeit, wo die Idee zum Leben erweckt worden ist, auch für die Banken. Darum nutzt es. Wenn ihr es nicht wollt, selber kaufen irgendwo draußen auf dem Markt, nutzt euch ein Post-Finance-Konto dafür. Und die 4 Klicks sind bei Bitcoin und get orange-pilled quasi. Hey, ja, zum Abschluss, wo stehen wir? Ende 24 mit dem Bitcoin-Preis? Für alle die noch nicht gekauft haben.
Höher.
Ja. Also höher als jetzt.
Ja, höher als jetzt. Ich wage mich nicht auf den Test, sondern eine Zahl. Höher als jetzt, das okay. Auf jeden Fall. Ja.
Und wann kommt das Angebot von der PostFinance ungefähr?
Da darf man gegen Ende Februar sicher damit rechnen.
Gegen Ende Februar. Perfekt. Yes, ich habe sehr viel mitnehmen können. Ich habe viel über das neue Crypto-Angebot von euch gelernt. Aber auch vom Hans-Rudi Knöpfli, dass man manchmal ein bisschen crazy sein muss. Und so lebt auch der Thierry Hess seine Karriere aus. Sehr inspirierend. Und eben natürlich auch, wie DeFi über Banken eingesetzt werden in der Zukunft. Ja, sehr spannend, was da am Horizont ist. Das war Decode the Bass mit dem Thierry Hess. Mein Name ist Fabio Emch. Bis zum nächsten Mal. Decode the Bass.